Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 4. Mai. Das sind unsere Themen: Roaming-Abzockerei stoppen. Online-Petition verlangt faire Handygebühren fürs Telefonieren im Ausland. Kita als Familienersatz oder als Schule. In Bern konkurrenzieren sich verschiedene Philosophien. Arbeiterhäuschen, Fabriken und Luxusvillen. Die Lengasse mit anderen Augen sehen. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Heute von und mit Ralf Stamm.
Die Schweiz setzt neue Prioritäten in der Nordafrika-Politik. Die regionale Botschaftskonferenz in Tunis kam gestern zum Schluss, dass sich die Schweiz schwerpunktmäßig in drei Bereichen engagieren soll. Ein Fokus gilt künftig der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene. Dies teilte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mit. Weitere Schwerpunkte sind die Rückführung gestohlener Vermögenswerte und die Stärkung des Rechtsstaates. Nach der Sperrung von Vermögenswerten sollen Sofortmaßnahmen eingeleitet werden, um Rechtshilfeverfahren zu unterstützen. Zudem will die Schweiz in Nordafrika Maßnahmen zum Schutz von Flüchtlingen und Migranten ergreifen. Mit Migrationsprojekten soll die Schweiz eine nachhaltige Entwicklung in der Region fördern. Es sei im Interesse der Schweiz, gemeinsam mit den nordafrikanischen Ländern die politische und wirtschaftliche Stabilität in der gesamten Region zu unterstützen, so Galmire. Serge Sargsyan hat gestern als erster armenischer Präsident die Schweiz besucht. Nach einem Treffen mit Bundespräsidentin Micheline Galmire wandte er sich mit Kritik an die Türkei. Er warf Ankara vor, die von der Schweiz angestoßene Normalisierung zu behindern. Im Weiteren dankte Sargsyan der Schweiz für die Vermittlungsdienste und für die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern. Dabei hat lediglich der Nationalrat diesen anerkannt. Der Bundesrat und die offizielle Schweiz haben dazu bisher nicht Stellung genommen. Verschiedene Länder des Westens anerkennen den Völkermord, der sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges ereignet hat. Dabei wurden 1,5 Millionen Armenier getötet. Die Türkei hingegen leugnet bis heute, dass es sich um einen Völkermord handelte. Im Meerwasser nahe des beschädigten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat der Kraftwerksbetreiber TEPCO stark erhöhte Radioaktivitätswerte festgestellt. Die Proben seien etwa 15 Kilometer von der Anlage entfernt entnommen worden und hätten um das 600-fache erhöhten Wert radioaktiven Cäsiums 137 aufgewiesen, teilte TEPCO mit. Zudem seien erhöhte Werte von Cäsium 134 und Jod 131 gemessen worden. Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, ob die Werte eine Gefahr darstellten. «Nach nur einer Probe können wir noch nichts Konkretes sagen», erklärte eine TEPCO-Sprecherin. Es seien weitere Messungen geplant. Gestern hatte auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit unabhängigen Tests vor der japanischen Nordküste begonnen. Die Messungen finden allerdings entsprechend der Vorgaben Japans außerhalb des 20-Kilometer-Radius der japanischen Hoheitsgewässer statt. Knapp 30 Asylsuchende weigern sich in einer notfallmäßig bereitgestellten Unterkunft in La Chaux-de-Fonds umzuziehen. Die meist aus Nord- und Westafrika stammenden Männer wollen nicht in der fensterlosen Zivilschutzanlage einquartiert werden. Der Kanton Neuenburg hat die Zivilschutzanlage eröffnet, weil die zunehmende Zahl von Flüchtlingen die Kapazitäten in den bestehenden Unterkünften übersteigt. «Die Situation sei angespannt», sagte Serge Gamma, Chef beim Neuenburger Migrationsamt, gestern gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Das Wetter heute ist es nach Auflösung einiger Restwolken recht sonnig. Die Temperaturen steigen tagsdurch bei schwacher Brise an bis auf 16 Grad. In den Bergen weht ein mäßiger Nordwestwind. Von Donnerstag bis Samstag ist viel Sonnenschein zu erwarten, mit nur kleinen Quellwolken über den Bergen. Die Temperaturen steigen kontinuierlich an. Am Donnerstag sind 18 Grad zu erwarten, am Samstag bereits 23. Die Nächte bleiben jedoch frisch mit örtlichem Bodenfrost.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Die Schweizer Handytarife im Ausland müssen sinken. Das fordert eine Online-Petition vom Konsumentenmagazin KTIP. Denn in keinem anderen europäischen Land sind die Auslandtarife fürs Handy so hoch wie in der Schweiz. Shane Mackay sprach darüber mit KTIP-Redaktionsleiter Thomas von Arburg.
Wenn Sie als Schweizer im Ausland mit Ihrem Handy in die Schweiz zurücktelefonieren, bezahlen Sie im Moment pro Minute im Extremfall, wenn Sie bei Orange Kunde sind, 2 Franken. Und wenn Sie zum Beispiel einen Italiener nehmen heute, der bezahlt für das gleiche Telefon zum Beispiel aus Griechenland in sein Heimatland, bezahlt er heute 55 Rappen. Und was jetzt neu sein wird ab 1. Juli, der Italiener wird nicht mehr 55 Rappen zahlen, er wird nur noch 49 Rappen bezahlen. Also der Unterschied zu den Schweizer Kunden bei diesen sogenannten Roaming-Gebühren wird noch größer.
Was bezahle ich eigentlich genau, wenn ich Roaming-Gebühren bezahle?
Wenn Sie im Ausland sind, zum Beispiel als Swisscom-Kunde, telefonieren Sie über ein fremdes Netz, zum Beispiel eines italienischen Anbieters. Und dafür verrechnet dieser italienische Anbieter der Swisscom eine Gebühr. Und diese Gebühr, die wird dann 1:1 oder vielleicht sogar noch um einen Faktor höher an den Schweizer Kunden weitergegeben. Das ist die sogenannte Roaming-Gebühr. Und das wirkt ganz einfach, dass die Tarife, die in der Schweiz schon sehr hoch sind, halt, wenn man im Ausland telefoniert, dann noch höher werden. Das ist für EU-Konsumenten auch so, aber sie zahlen einfach nicht so hohe Roaming-Gebühren. Wir sind nicht gegen Roaming-Gebühren, weil die Swisscom bezahlt ja dem ausländischen Anbieter etwas, dass ihr Kunde im Ausland dafür telefoniert. Die Frage ist einfach, wie hoch diese Gebühr sein soll. Wir sind der Meinung, es ist extrem und völlig überrissen. Die müssen jetzt einfach runterkommen.
Warum ist denn überhaupt das Roaming für Schweizer Nutzer teurer als für EU-Bürger?
Das ist ja eigentlich genau das Problem. Der freie Markt spielt hier nicht. Wir haben 3 große Anbieter in der Schweiz. Sie teilen sich diesen Kuchen auf, die verdienen gut daran und haben kein Interesse daran zu ändern. Deshalb liegt es an der Politik, hier Druck aufzusetzen, hier Maßnahmen zu ergreifen. Das kann man. Und wir fordern eigentlich quasi das Gleiche, was die EU beschlossen hat, Höchsttarife zu beschließen, die natürlich tiefer sind als heute, damit wir nicht mehr so extrem viel bezahlen müssen.
In der EU gibt es dafür Gesetze, in der Schweiz kennt man das nicht?
Nein, gibt es so nicht. Wir haben den freien Markt, aber es gibt Möglichkeiten, solche Vorschriften zu erlassen. Also gerade gegenüber der Swisscom hat natürlich der Bundesrat Möglichkeiten, gegen diese halbstaatlichen Institutionen, sagen wir es mal so, Maßnahmen zu ergreifen. Denn wenn nur schon die Swisscom mit den Tarifen runtergehen müsste, müssten logischerweise auch die 2 anderen, also sprich Orange, Sunrise nachziehen, das könnten sie sich gar nicht leisten. Also die Politik hat hier Möglichkeiten. Mit dieser Petition haben wir das schwächste Modell gewählt, also das schwächste Instrument. Das verpflichtet ja niemanden, ist aber trotzdem ein interessantes Mittel, weil es zeigt, dass sehr viele Leute sehr unzufrieden sind, und wir haben jetzt auch gesehen, wir haben schon sehr viele Reaktionen von Lesern, die sagen, das ist ein unglaublicher Ärger, es ist eine Abzockerei, ein Wort, das wir eigentlich selten brauchen, aber in diesem Fall trifft es zu. Am 1. Juli senken alle Anbieter in den EU-Ländern ihre Tarife, weil sie das müssen, und sie werden immer noch genug verdienen, das weiß man auch. In der Schweiz passiert vor der Hand nichts, also das Preisgefälle wird noch extremer, und dagegen kämpfen wir mit dieser Petition.
Soweit der KTIP-Redaktionsleiter Thomas von Arburg. Die Online-Petition mit dem Titel «Schluss mit überrissenen Handygebühren im Ausland» finden Sie auf der Internetseite des KTIPs unter www.ktip.ch.
95,6. Rabe Info.
Die Stadtberner Stimmbevölkerung stimmt am 15. Mai über die Kita-Initiative und einen Gegenvorschlag ab. Fürs Rabe-Info eine Gelegenheit, eine Serie von Beiträgen über das Thema Kindertagesstätte zu machen. In Bern gibt es verschiedene Modelle von Kitas, städtische, private, subventionierte private Kitas, Montessori-Kitas, christliche Kitas, Betriebskitas und so weiter und so fort. Eine Rolle spielen diese Unterschiede bei der Finanzierung durch die Eltern bzw. durch den Staat, und darüber wird in 10 Tagen abgestimmt. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied zwischen Kitas, der nichts mit deren Finanzierung zu tun hat, nämlich wie organisiert die Kita die Kinder? Eine fast philosophische oder ideologische Frage, auf die ich im folgenden Bericht Antworten gesucht habe.
Ja, was hat's noch drin? Oh!
Wo landet mein Kind bloß, wenn es in die Kita gebracht wird? Diese Frage stellen sich wohl alle Eltern, die sich mit dem Thema der familienexternen Kinderbetreuung auseinandersetzen. Konkret gibt es 2 weit verbreitete Organisationsmodelle, nämlich Kitas mit altersspezifischen Gruppen und solche, wo alle Altersgruppen zusammen betreut werden. Christoph Erni leitet die Kita Wirbelwind in Bümpliz. Hier gibt es 3 Gruppen. Die Bebegruppe mit den bis 2-Jährigen, eine Gruppe für 2- bis 4-Jährige und eine Gruppe für Kindergärtler. Besonders weil Kinder tendenziell jünger sind, wenn sie in Kitas gebracht werden, befürwortet er ein System, wo die Kleinsten unter sich bleiben.
Kinder, die unter Gleichaltrigen oder unter Kindern in ähnlichem Alter sich bewegen, dass die mehr Möglichkeiten haben, ihrem eigenen Entdeckerdrang Raum zu geben und sich damit entwickeln zu können und weniger behindert werden, in Anführungszeichen, durch die Bewegung der größeren Kinder.
Als Beispiel nennt er Kita-Ausflüge. Die Kleinsten erfreuen sich schon oft einer Schnecke im nahegelegenen Garten. Die Großen wollen weiter weg, zum Beispiel in den Wald. Saburi leitet die Kita Firlefanz in der Lorraine. Hier gibt es zwar auch verschiedene Gruppen, aber diese sind altersgemischt. Sie zieht dieses System dem Altersgetrennten vor.
Manchmal ist das ja auch ein bisschen unsere Vorstellung. Die Großen möchten weitergehen und noch mehr erleben. Und ich denke, in kleinen, feinen Schritten üben sich auch gerne die größeren Kinder.
Für Saburi von der Kita Firlefanz gibt es einen Hauptgrund für altersgemischte Kleinkindererziehung.
Unseres Erachtens ist es das familiennächste Modell. In einer Familie hat man auch nicht 5 oder 8 gleichaltrige Kinder. Die Großen, die sind Vorbilder für die Kleinen und mittleren Alter. Die Kleinen können hochschauen, die Großen können runterschauen oder so zueinander schauen. Die Kinder sind wie in einer Familie eigentlich, wo sie voneinander profitieren können.
Christoph Erni von der Kita Wirbelwind lehnt dieses System nicht grundsätzlich ab. Er sieht aber das Modell mit getrennten Altersgruppen, das er verfolgt, als zeitgemäß.
Die Tendenz geht im Moment dahin, dass man die Kita zunehmend als Bildungsbetrieb versteht, als Teil eigentlich eben auch schon eines Ausbildungssystems. Und auch wenn in der Schule gewisse Tendenzen ja auch in die Richtung gehen, dass man nicht mehr ganz so klar nur noch Jahrgangsklassen hat, hat sich doch dort durchgesetzt und sinnvollerweise durchgesetzt, dass man eben ein bisschen stärker altersdifferenziert arbeitet, um dann eben auch den betreffenden Altersgruppen stärker den Bedürfnissen entgegenkommen zu können.
Für Eltern, die einen Kita-Platz suchen, spielt es oft nicht so eine große Rolle, welches Gruppenmodell eine Kita verfolgt, sondern ob eine Kita überhaupt freie Plätze hat. Beim altersgetrennten Wirbelwind in Bümpliz gibt es relativ viele Babyplätze. Für ältere Kinder wird es schwieriger. Im altersgemischten Firlefanz hingegen haben ältere Kinder mehr Chancen auf einen Platz. Trotzdem befürwortet es die Gruppenleiterin Corinne Glur, wenn Eltern ihre Kinder schon relativ jung in eine Kita bringen.
Was ich merke als Angestellte hier, wenn Kinder schon älter sind, und sich nicht gewohnt sind, wegzugehen von zu Hause. Kinder, die immer bei den Eltern betreut werden, die selten zu den Großeltern gehen oder mal zu der Gotte oder zum Götti, dass die dann manchmal schon mehr Mühe haben, loszulassen. Aber auch dort glaube ich, dass es sehr auf die Eltern drauf ankommt, wie sie es machen und was sie für eine Einstellung haben. Ich glaube, das Kind spürt genau, wenn der Vater oder die Mutter Mühe haben, loszulassen am Morgen, Mühe haben, zu gehen.
Bei jedem Modell werden Kinder, die neu in eine Kita gehen, langsam eingewöhnt, wie das im Jargon heißt, und das im Beisein der Eltern. Oft, und das berichten alle interviewten Kita-Mitarbeitenden, sind es da auch meistens die Eltern, die an eine neue Situation gewöhnt werden müssen. Und da spielt die Frage, altersgemischt oder altersgetrennt, keine Rolle. Auch morgen beschäftigen wir uns im Rabe Info mit dem Thema Kita und der Vielfalt des Berner Angebots. Wir gehen der Frage nach, wie gehen die unterschiedlich geprägten Kitas jeweils mit den Themen Erziehung, Bildung und Integration um?
Rabe Info 95,6.
Ein Stadtrundgang durch die eigene Stadt lässt das Bekannte mit neuen Augen sehen. Auch als ortskundiger Mensch kann man in seiner Stadt neue Gebäude und Geschichten entdecken. Zum Beispiel beim Stadtrundgang Bern architektonisch. Dieser führt durch das Berner Länggasse-Quartier und zeigt auf, wie sich die Länggasse entwickelt hat. Von der einstigen Landwirtschaftszone zum Industriegebiet mit Arbeitersiedlungen hin zum heutigen Universitätsquartier. An 6 Standorten erfährt man, wie die Bahnwaggonfabrik zum Hörsaal wurde, wie aus Arbeiterhäusern teurer Wohnraum wurde und welches Berner Bauwerk in den 30er Jahren international für Aufsehen gesorgt hat. Shine Mackay ließ sich durch die Länggasse führen.
Stadtrundgang, das ist doch etwas für Touristen, die die Stadt nicht kennen. Das mag ja sein. Wenn man aber auf einen thematischen Rundgang geht, dann sieht man die eigene Stadt plötzlich mit ganz anderen Augen. Es fallen einem Sachen auf, die man vorher nie hat gesehen, und man erfährt Geschichten zu Orten, wo man vorher vielleicht einfach uninteressiert dran ist, vorbeigelaufen. So ist es auch mir gegangen beim Rundgang Bern architektonisch vom Verein Stadtland. Während 1,5 Stunden habe ich mich mit einer Gruppe von Leuten von Regula Nussbaum durch die Länggasse führen. Getroffen haben wir uns an der Bösshaltestelle beim Güterbahnhof. Dann ist es über diese Bahnbrücke in die Länggasse zum ersten Standort gegangen, zu einer umgenutzten Fabrikhalle.
Wir sind jetzt in diesem Hörsaalgebäude Weichenbauhalle oder Hörschulzentrum von Roll, wie sich das nennt. Und in dieser alten Halle sind 2 neue Gebäude eingestellt worden, also quasi Gebäude im Gebäude, seht ihr da. Bei diesem neuen Gebäude da handelt es sich um einen grössten Hörsaal der Uni Bern mit 500 Plätzen. Und auf dieser Seite, das ist ein zweigeschossiges Gebäude mit mehreren Hörsälen, wo 120 bis 220 Plätze drin sind.
Wo man früher Eisenbahnschienen gebaut hat, sitzen jetzt also Studentinnen und Studenten beim Lehren. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Länggasse ein Industrie- und Arbeiterquartier. Firmen wie Von Roll oder Chocolat Tobler hatten dort ihre Fabriken. Und die haben auch Häuser für die Arbeiterfamilien gebaut. Früher war das billiger Wohnraum. Jetzt sind viele von diesen ehemaligen Arbeiterhäusern begehrtes und nicht ganz günstiges Wohneigentum.
Es hat überall gleiche Grundrisse und es ist aus relativ billigem Baumaterial hergestellt, nämlich aus Backstein. Also man erkennt da einen industriellen Charakter auch dran, einen gewerblichen Charakter. Die Fabriken selber sind ja mit Backsteinen gebaut worden und jetzt hier die Arbeiterhäuschen hat man auch mit Backsteinen gemacht.
Die architektonische Führung durch das Länggasse-Quartier hat 6 Standorte. Nach den Backsteinhäusern der ehemaligen Arbeitersiedlung am Amsuweg gibt es als nächstes einen totalen Szenenwechsel. Wir gehen an die Balzer Strasse und sehen dort einen riesigen, kahlen Betonkomplex. Das Unigebäude ist von den 30er Jahren und es gilt als eines der bedeutendsten Schweizer Bauwerke dieser Zeit. Baut heisst Architekten Salvisberg und Brechbühl.
Es ist eine 180 Meter Länge, dreigeschossige, monumentale Eisenbetonskelettbau, der da vorne geht. Und man kann sich gut vorstellen, dass die Architekten sich damals von einem Ozeandampfer inspirieren lassen, als sie das entworfen haben. 1930 ist Sichtbeton
äußerst modern, es war ein Novum. Und Bern hat einen ganz mutigen Entscheid getroffen. Man hat sich nämlich gesagt, man will im öffentlichen Raum radikales, modernes Bauen durchsetzen. Die zwei Architekten, die haben zu den Hauptvertretern des neuen Bauen in der Schweiz gehört. Das neue Bauen, das im Zusammenhang steht mit Stil Bauhaus oder neue Sachlichkeit.
Der architektonische Stadtrundgang durch die Langgasse ist kontrastreich. Vom monumentalen Betonbau geht es weiter zur Pauluskirche. Die gilt ebenfalls als sehr bedeutend, als eines der bedeutendsten Jugendstilgebäude der Schweiz. Angefangen bauen hat man die Pauluskirche 1902 und fertig war ist sie dann 1905.
Die Situation war in der Langgasse so, dass die Bevölkerung immer mehr zugenommen hat und man hatte das Bedürfnis, eine eigene Kirche zu bekommen in diesem Quartier. Der Quartierleiter hat gefunden, es habe hier unzureichende Seelsorge und zu wenig soziale Betreuung. Und man war sich gleich mal einig, man musste einen Bauplatz finden, um eine Kirche zu bauen. Und den Bauplatz hat man dann auch gleich mal gefunden. Es ist so ein Högerli, ein Park, der das Ganze umgibt. Und der geschlossene Baukörper hat einen Turm, der 72 Meter hoch ist und über das ganze Langgassquartier ragt. Man sieht ihn also von weit her. In dieser dreijährigen Bauphase ist der ursprüngliche Entwurf mehrmals verändert worden. Und die Elemente des damals modernen Jugendstils sind immer prägender zum Vorschein gekommen. Dekorative, geschwungene Linien sind typisch für einen Jugendstil oder schlanke, elegante Proportionen oder flächenhafte, stilisierte, meist florale Ornamente.
Nach dem Besuch vom Inneren von Pauluskirche laufen wir weiter durch das Langgassquartier bis zur Falkenburg. Die Falkenburg ist ein architektonisches Gemisch aus Schloss und Villa. Mehrere Häuser sind aneinander gebaut und haben auf einer Seite eine grosszügige Grünfläche. Die Falkenburg hat man Ende des 19. Jahrhunderts für das Grossbürgertum gebaut.
1894 fährt das erste Mal das Dampftram durch die Langgasse. Ende des 19. Jahrhunderts allgemein ein Bauboom in diesem Quartier hat einen Zusammenhang mit dem Tram. Das Tram hat nämlich dort Funktion gehabt, dass das ein beliebter, zentrumsnaher Wohnort geworden ist. Man hatte ja vorher mehr Fabrikarbeiter, Kleingewerbler und jetzt plötzlich sind auch Unternehmer hierher gewohnt oder auch höhere Beamte, die etwas mehr Geld hatten. Und ein Bonmot aus der damaligen Zeit sagt sogar Folgendes: Wenn der Herr etwas auf sich hält, nimmt er Wohnsitz im Kirchenfeld. Ist er später dann bei Kasse, zieht er in die Langgasse.
Das Mieten von einer Wohnung in dieser Falkenburg in Langgasse ist gängig noch eine eher kostspielige Angelegenheit. Das erzählt die Stadtführerin Regula Nussbaum, während wir zum letzten Ort auf dem Langgasse-Rundgang laufen. Nämlich zur Villa Favorit. Die hat ein Seidenfabrikant in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Die Villa Favorit ist an der Schanzeneckstrasse, gerade hinter dem Hauptbahnhof, versteckt hinter einem Bürokomplex und umrahmt von vielen Bäumen und Grünflächen. 1908 hat die Villa zwischenzeitlich an einen französischen Architekt gehört.
Seine Idee war, eine hydroelektrische Heilanstalt nach Bern zu bringen. Ein Bädertourismus sollte entstehen in Bern. Bei der hydroelektrischen Heilanstalt geht es darum, dass man Strom durch das Wasser fliessen lässt. Und das hat so positive Effekte haben, medizinisch. Das hat aber nicht so funktioniert, es war nicht so erfolgreich, das Ganze. Und das ist nachher umgewandelt worden, das Gebäude, in ein Hotel. Folgende Worte hat man geworben: Familienpension ersten Ranges in ruhiger, staubfreier Lage. Noble Adresse in unmittelbarer Bahnhofsnähe. 45 Zimmer. Zum Teil mit laufendem, kaltem und warmem Wasser zwischen 6 und 25 Franken. Einziges Erstklasse-Hotel mit eigener Benzinstation.
Heute ist die Villa Favorit kein Hotel mehr, sondern ein Restaurant und ein Wohnhaus. Und in dieser Oase, mitten in der Stadt, endet der Stadtrundgang vom Verein Stadtland, der einen mitnimmt auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Berner Langgassquartiers.
Der Stadtrundgang Bern architektonisch findet kommendes Wochenende am Samstag und Sonntagnachmittag statt. Den Link zu mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.rabe.ch unter der Rubrik Info.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 4. Mai. In der Redaktion waren Shane McKay, Ralf Stamm und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe-Infos hören Sie morgen, wie immer, um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.